Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und die Hohe Jagd- und Fischereimesse.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von FSW Media. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier sitze und nicht der Max sitzt nämlich heute mal in der Interviewrolle.
Martin, ich finde das sehr, sehr interessant. Mein Puls geht tatsächlich gerade hoch. Ist gar nicht so meins.
Ja, aber Max, stell dich noch mal kurz vor. Du bist ja so der Kopf von FSW Media. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin der Maximilian. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe jetzt seit 2015 meinen Jagdschein. Den habe ich bei Gut Grambo damals gemacht und ja, habe seitdem auch relativ viele Sachen erlebt. Ich glaube, dass ich ein ganz gutes Grundwissen von der Jagd habe. Weltweit auch viele Erlebnisse gehabt und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den Job bei FSW Media so machen kann, weil es auch irgendwie ja, Hobby zum Beruf, aber da muss man auch immer sagen, wenn man Hobby zum Beruf macht, wird es auch irgendwie schwierig, immer noch bei dem ganzen Spaß zu haben. Das ist auch noch ein Problem.
Max, meine erste Frage an dich wäre, was ist für dich ein guter Jäger?
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, ein guter Jäger ist jemand, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Das bedeutet nicht, dass jemand viel Beute macht, sondern ich finde, ein guter Jäger ist jemand, der sich fortbildet, der andere Meinungen akzeptiert, der sich versucht, in seiner Jagdkarriere, in seiner Jagdlaufbahn so viel wie möglich beizubringen und sich so viel wie möglich von anderen Leuten anhört, abguckt und dann auch so viel wie möglich ausprobiert. Also für mich ist das eher so ein Wissensstand. Und ich glaube auch, ein guter Jäger ist auch jemand, der akzeptiert von anderen Leuten und die Meinung akzeptiert und nicht versucht, das eine durchzudrücken, als dass es nur das gibt.
Ich glaube auch, ein guter Jäger, der lernt vor allem niemals aus. Also man weiß natürlich eine ganze Menge, aber in dem Prozess Jäger sein lernt man nie aus und nur den Jagdschein zu haben, heißt noch lange nicht aus meiner Sicht, dass man guter Jäger ist. Wie hilft uns da FSW Media in der ganzen Sache?
Ich denke tatsächlich, dass der Podcast, den wir hier machen, dass das für alle Leute interessant ist. Wir haben ja immer wieder Gäste. Guck mal, bei dir jetzt zum Beispiel. Wir haben uns letztes Mal bei dir ja über Alone haben wir uns unterhalten. Waren wir eben auf dem Stand, da hattest du den Hunt to Survive Patch mit da drauf und da kommen direkt die Leute, oh, das ist ein cooler Patch. Und dann sagst du, ja, ich mach da selber in der nächsten Staffel mit. Und wir haben so viele Menschen jetzt mittlerweile bei uns in dem Podcast gehabt, die ich interviewen durfte. Und ich denke, dass das ein Mehrwert für die ganze Jagd-Community ist, weil wir haben von Krefelder Fuchsfalle bis zum Elefantenjäger Kai-Uwe Denker, von Leuten, die frittieren, Falknern, bis hin zum Asierjäger, alles da gehabt. Und ich finde das eigentlich so cool, weil ja, es ist jetzt nicht ein Podcast, der über 3 Stunden geht, aber ich denke, dass wir die Themen immer ganz gut ankratzen und das Ganze da rausholen, was man wissen muss. Aber ich denke, dass man sich tatsächlich durch den Podcast auch fortbilden kann und sehr, sehr viel Wissen noch aneignen kann. Und ich glaube, das macht mir auch an dem Ganzen Spaß.
Aber da kratzen wir doch mal die ganze Sache ein bisschen an und vor allem kratzen wir dich mal ein bisschen an. Erklär uns doch mal, wie bist du zur Jagd gekommen?
Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich 2015 bei einem Rennteam gearbeitet, bei einem Autorennteam. Witzigerweise 10 Kilometer von dem, wo wir jetzt gerade entfernt sind, in Kirchhahn-Schöring, da wo auch der Markus Meindl ansässig ist. Da habe ich bei Reiter Engineering gearbeitet und ich hatte 2015 einen relativ schweren Unfall in St. Petersburg in den USA. Und bin dann aber zurück zu der Firma gegangen. Und ich kannte keinen dort. Und dann war da am schwarzen Brett war ein Aushang für Jagdschein und für den Jagdkurs. Und da habe ich gedacht, komm, sprichst du die einfach drauf an. Ich habe mit Jagd nie was zu tun gehabt, mich damit nie beschäftigt. Habe gedacht, kennst du eh keinen, mach's das mal. Und dann habe ich mich da damit auseinandergesetzt. Und die hatten schon 2 Wochen vorher angefangen. Das heißt, ich habe zwei oder 4 Kurstage insgesamt verpasst. Bin dann auch da reingegangen. Ich fand die Gemeinschaft richtig cool. Wir waren jeden Abend hier im Salzburger Land im Revier unterwegs, an jedem Wochenende. Und ja, ich musste dann aber wegen meiner Uni wieder zurück zu meiner Familie ziehen und bin dann von da aus nach England und habe mir dann gedacht, okay, du musst den Jagdschein so schnell wie möglich fertig machen. Du kannst jetzt nicht das Jahr noch warten oder die Zeit, die du da gemacht hast, irgendwie verplempern. Und habe mich dann in der Jagdschule bei Gut Grambo eingeschrieben und habe dort in einem 3-Wochen-Kurs meinen Jagdschein gemacht. Da war aber das Problem, als ich aus dem Jagdschein rausgekommen bin, habe ich mir eine Waffe gekauft bei Franconia. Die hat mir mein Opa geschenkt. Meine Uroma hat mir tatsächlich den Jagdschein bezahlt. Freue ich mich auch sehr darüber, dass sie das gemacht hat. Und ich bin dann zu Franconia gegangen, habe mir dort eine Büchse gekauft, eine Blaser R8 mit einem, ich glaube, einem Swarovski drauf. Total übertrieben für den Anfang, also völlig Overkill. Kaliber 30-06, bin dann auf den Schießstand gefahren, habe gedacht, komm, du bist der Gott mit dem ganzen Schießstand da. Habe einen Streukreis geschossen, der komplett unterirdisch war, bin ich auch ganz ehrlich. Damals noch ohne Schalldämpfer. Und wenn du in der Prüfung kam, mit 2-2-2 geschossen, komplett andere Nummer. War dann auf dem Schießstand, habe dann bei einem Bekannten die Möglichkeit gehabt, auf den Bock rauszugehen. Und ich habe während der Jagd dort gemerkt, dass ich eigentlich nur von dem theoretischen Teil der Jagd Wissen habe und dass mir das nicht ausreicht. Und ich bin dann nochmal zu der Jagdschule und habe den Eigentümer dort, Hans-Martin Lösch, habe ich gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann. Und dann bin ich mit dem Wesley Henn, der auch später bei mir dann in der Firma gearbeitet hat, den habe ich dann über den ganzen Sommer praktisch begleitet vom Hochsitzbau, Kirrung, Zerlegen, alles mitgemacht. Ja.
Gerade bei der Jagd ist es halt immer wieder so das Schöne, ja. Du lernst erst richtig, wenn du draußen bist. Und egal, wie viele Jahre du das schon machst, du lernst immer wieder aus. Und ich finde, bei der Jagd zeichnet sich dann auch immer so aus, jeder hat so seinen Weg des Jagens. Was ist denn dein Weg des Jagens?
Du meinst jetzt, was ich am liebsten jage oder? Also für mich ist tatsächlich die Auslandsjagd oder die neue Herausforderung, etwas zu bejagen, das ist so für mich das mein Steckenpferd, da bin ich auch ganz ehrlich. Die Jagd in Deutschland ist nicht so meins. Ich verbinde damit jetzt nicht so viel, wie zum Beispiel jetzt in Afrika jagen zu gehen oder jetzt auch letztes Jahr in Asien angefangen. Aber zum Beispiel für mich ist diese Afrika-Geschichte, ich war wirklich oft da. Der Alex Rogel war ja auch hier im Podcast, du hast ihn, glaube ich, auch kennengelernt. Für mich, ich verbinde damit Freundschaft und eine unglaubliche Gemeinschaft auch mit diesen Menschen. Das ist auch für mich, glaube ich, das Wichtigste bei der Jagd. Ich habe das letztes Jahr ein bisschen gemerkt, wo ich in Usbekistan war, dass mir das da gefehlt hat, die Nähe auch zu dem Berufsjäger und dass das nicht so meins war, sich nicht mit den Leuten auseinandersetzen zu können. Und das ist das, was ich in Namibia oder in Afrika so wertschätze. Du kommst da an, du bist ein Teil von der Familie, du gehst da raus. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was ich jagen wollte. Wir sind rausgefahren und haben erstmal geguckt. Und ich finde, dass das, was dahinter steckt und die Menschen, die einem das versuchen wollen, so viel wie möglich von ihrem Wissen dir beizubringen in der Kürze der Zeit, das fand ich so toll. Und da habe ich direkt, als ich gebucht habe, wir waren im April da, ich bin im August mit meinem Opa nochmal hingeflogen, ich war im November dann nochmal da, es war einfach krass. Also ich hatte auch eine der besten Freundschaften herausgezogen.
Hast du denn da eine besondere Jagdgeschichte, die du uns mal erzählen möchtest?
Ach, da gibt es viele. Ich sag mal so, die spannendste Jagdgeschichte in Namibia war wahrscheinlich mit Alex Rogel auf meinen Sable. Ich habe eine Sable-Antilope geschossen, mit einem Bogen tatsächlich. Es hat relativ lange gedauert, das da dran zu kommen und auf eine vernünftige Distanz hinzubekommen. Kann man tatsächlich auch bei uns im Film gucken. Und ja, ich habe wochenlang vorher geübt mit dem Ganzen und oder monatelang vorher. Wir haben jeden Tag bestimmt 50 Pfeile geschossen. Und für mich ist die Jagdgeschichte dahinter ist auch einfach gigantisch, weil man hinterher den Erfolg hatte und da wirklich hart für gearbeitet hat. Das ist aber tatsächlich auch das, was es bei mir ausmacht. Wenn man sich die Videos, glaube ich, anguckt, von dem letzten Büffel, den wir zum Beispiel mit Jofi Lamprecht im Caprivi geschossen haben. Wir waren dort 6 Tage lang mit einer Lebensmittelvergiftung am Jagen. Uns ging es allen bis auf den Tracker, den Einheimischen, ging es uns sehr schlecht. Und als ich den Büffel, das war die letzte Möglichkeit, die letzte Stunde von der Jagd, als ich den geschossen habe, ich habe da gestanden und ich hatte richtig Tränen in den Augen. Und ich merke das jetzt auch gerade, ich kriege da richtig Gänsehaut. Da geht es auch gar nicht um die stärkste Trophäe oder um die Jagd. Der Büffel, da hat ein alter Duggerboy gestanden, ein richtig alter. Ich habe den auf 35 Meter mit der Doppelbüchse geschossen, mit einer 470 Nitro Express. Und ich glaube, der Tracker, der da mit dabei war, der auch von dem Jofi da war, der ist auf mich zugerannt gekommen und hat mich umarmt. Und es war einfach so ein Stein von Herzen gefallen. Es war so richtig so, man hat es geschafft. Und das ist für mich das auch, was Jagd ausmacht. wenn ich irgendwo hinfahre, ich brauche jetzt nicht in 2 Wochen, müssen wir die Liste abarbeiten, sondern für mich ist, wenn wir in den 2 Wochen eine tolle Jagd haben und gar keinen Erfolg haben, ist das auch in Ordnung. Ja.
Schau, ich war zum Beispiel noch nie in Afrika oder in Asien jagen. Wie würdest du das beschreiben? Also wie würdest du mir versuchen, die Lust zu wecken am Jagen, zum Beispiel in Afrika oder in Asien?
Ich würde sagen, dass das komplett neue Herausforderungen sind. Es sind extrem nette Menschen, die man dort hat. Es sind komplett neue Tiere, die man bejagt. Jedes Tier hat seinen Reiz. Jedes Tier ist anders schwierig. Und ich finde auch einfach, dass es so viele verschiedene Situationen, so viele verschiedene Habitate gibt, in denen man dort was machen kann, dass das einfach auch so der Reiz da ist. Und am Abend, ich sagte ganz ehrlich was, Martin, am Abend mit einem Brandy Cola oder mit einem Gin Tonic am Lagerfeuer zu sitzen und über die Jagdgeschichte zu erzählen, ist viel mehr wert als der Abschluss selber.
Das glaube ich dir sofort. Würdest du sagen, die Jagd in Afrika oder in Asien ist anspruchsvoller als hier in Deutschland, wo man so hauptsächlich die typische Ansitzjagd kennt oder vielleicht nochmal die Pirsch? Aber ich glaube zum Beispiel, die Reviere sind natürlich deutlich größer. Ja? Das Wild ist deutlich vielfältiger. Und wahrscheinlich, meine Vermutung, muss man sich da deutlich mehr ins Zeug hängen, um auch wirklich Jagderfolg zu haben. Ich habe es bei mir in Kanada gesehen, wo die Wilddichte einfach nochmal was ganz anderes ist als zum Beispiel hier in Deutschland.
Ja, es ist was anderes, aber es ist auch einfach eine andere Jagdart. Du hast gerade darüber gesprochen, über Pirschen oder über Ansitzen. Du hast gesagt, in Deutschland ist ja meistens Ansitzen. Kann man in Afrika auch machen, in Asien bestimmt auch, gibt es auch die Möglichkeiten dafür. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt nicht gerade hier an der Grenze zu Österreich jagst oder irgendwo im Hochgebirge, dann ist die Jagd wahrscheinlich nicht so anstrengend, wie man das jetzt erwarten würde. Die Sache ist aber auch, dass die Jagd in Asien wesentlich anspruchsvoller nochmal ist als Afrika, das muss man auch dazu sagen. Afrika ist körperlich anstrengend, weil man Strecken läuft, auch bei einer Elefantenjagd sind es sehr, sehr weite Strecken oder bei allen Big Game Sachen, wenn man das auf eine vernünftige Art und Weise machen möchte, aber es ist nicht so mental herausfordernd. Ich habe das gestern schon mal in dem Podcast gesagt, ich bin jetzt nicht der Fitteste, ist auch alles gut, dass dann vielleicht da irgendwer drunter kommentiert, passt ja gar nicht zu dem. Aber ich bin so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch, egal was kommt. Und da bringt mich da auch keiner von ab. Aber letztes Jahr Asien, als wir da unterwegs waren, die krasse Geschichte war einfach, das hat bei mir morgens nach einer halben Stunde angefangen, dass ich echt schlechte Laune bekommen habe, bin ich auch ehrlich. Und die schlechte Laune war, weil ich nicht fit genug war, diese Jagd zu machen. Und das hat mich mental, hat mich das Ding von morgens 4 bis wir abends um 9 Uhr wieder zurück waren, hat mich das mental so wütend gemacht. Alle Leute um mich herum, alle Menschen, mit denen wir was dort gemacht haben, waren irgendwie das Feindbild da drin, obwohl die überhaupt gar nichts dafür konnten, sondern das war allein mein Fehler, dass ich, glaube ich, das so ein bisschen, wie soll ich das sagen, auf die leichte Schulter genommen habe, was man dafür leisten muss. Wir hatten Glück. Ich habe einen sehr starken, oder für das Land einen sehr, sehr starken Steinbock geschossen. Den haben wir gut geborgen. Es war eine sehr, sehr gute Jagd. Aber ich habe das Körperliche von dem absolut unterschätzt, bin ich ehrlich.
Ich glaube, das Körperliche ist das eine. Das andere ist, weißt du, ich werde oft gefragt, was ist so die wichtigste Eigenschaft, gerade auch beim Survival? Und ich sage immer wieder, das ist Resilienz. Also sprich die Kunst, dich immer wieder zu motivieren. Egal wie tief du in der Scheiße sitzt, dich immer wieder rauszuholen, motivieren, noch einen Schritt weiter zu gehen. Gerade wenn ich auch da höre von der Jagd in Afrika, von der Jagd in Asien. Und ich glaube, Asien ist wahrscheinlich so Kirgisistan, also eher so Bergjagd, was natürlich körperlich sehr anspruchsvoll ist. Würdest du das unterschreiben, dass quasi das Mindset, ja, und die Resilienz ein absolut wichtiger und entscheidender Faktor ist für eine erfolgreiche Jagd?
Ja, also ich denke auch, wenn man da auch positiv an das Ganze rangeht und sich auch selbst motiviert und auch einen guten Freund mit dabei hat, der Dustin war ja mit dabei mir und ich glaube, wenn er nicht dabei gewesen wäre, ich hätte es schaffen müssen, ich wäre auch wieder nach Hause gekommen, aber der hat mich da auch wirklich motiviert, das weiterzumachen und ich glaube, das Ganze ist eine Mindset-Geschichte. Ich glaube auch tatsächlich, dass man für diese Bergjagd, natürlich kann man dafür trainieren, du kannst auf ein Laufband gehen mit 15% Steigung und kannst dir einen Rucksack mit einer Kettlebell da reintun, ist glaube ich auch nicht schlecht, das zu machen, aber es fängt ja schon mal da an, da musst du das mit deinen Schuhen machen, mit dem kompletten Gear, was du anhast, mit kompletter Merino-Wolle, Unterwäsche, draußen das Laufband dann praktisch hinstellen, also ich sag mal so, die reale Situation dahinter ist anders, als man es üben kann. Und ich denke auch, dann kommen noch die Wettereinflüsse dazu. Es regnet, Sonne, kalt, du musst die Sachen tauschen, du machst, wie viel Wasser nimmst du mit? Das sind ja alles Sachen, mit denen ich mich vorher noch gar nicht so richtig da beschäftigt habe. Wie trinkt man dann aus dem Bach raus? Welche Foodpacks nimmt man sich mit? Das sind alles solche Sachen.
Wenn ihr da unterwegs seid, ich weiß nicht, wie lange da so eine durchschnittliche Jagd dauert, wie lange das dauert, vielleicht eine Woche, 10 Tage. Wie macht ihr das mit dem Essen und mit dem Trinken?
Da hatten wir jetzt tatsächlich Glück. Das ist dabei so gewesen, dass wir dann an dem Camp wieder zurückgekommen sind. Das heißt, wir sind morgens losgelaufen und sind dann abends wieder zugekommen. Hatten dann da Glück, dass wir dort dann was gegessen haben. Das Essen da aber war nicht so, wie, sag mal, wie man sich das vorstellt. Es gab sehr, sehr viel Schweinezunge. War jetzt nicht so der Hit. Also es ist da, wenn man sich so ein Tactical Food Pack mitnimmt, wo man ein bisschen Wasser reintut, hat man da, glaube ich, ein besseres Gefühl bei dem Ganzen.
Ja, gerade auch, wenn man es einfach nur mit Wasser ein bisschen aufgießen muss und man hat eine vollständige Nahrung, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man da kiloweise das Fleisch mitnimmt. Aber was passiert dann, wenn ihr jagen wart, ihr hattet Weidmanns Heil gehabt, was passiert dann mit dem Fleisch?
Das ist tatsächlich die interessanteste Geschichte. Da gehe ich jetzt aber nochmal auf Afrika zurück. In Usbekistan, wo wir letztes Jahr waren, ist es aber das Gleiche. In Afrika wird alles von dem Tier mit den Innereien, alles drum und dran verwertet. Da bleibt nichts von übrig. Selbst wenn du einen Schakal schießt, essen die Einheimischen das. Die backen das im Boden mit Holzkohle, machen das praktisch wie in so einem Naturofen dann da rein. Und das ist auch die Sache, das unterschätzen die meisten, wie lecker Wildfleisch ist, gerade auch in Afrika, wenn du ein Elandsteak hast, ja, oder ein Zebrasteak. Glaub mir, Martin, ich nehme dich mit dieses Jahr, also wir machen da noch was. Das ist das Leckerste überhaupt, sag ich dir ehrlich, das würde ich.
Glaubst du, dass es wirklich so lecker, weil es wirklich lecker ist oder weil man in der Situation quasi nichts zu essen hat und dann würde selbst eine Hundelunge gut schmecken?
Da muss ich jetzt das nochmal differenzieren. In Afrika ist es lecker, weil es lecker ist. Ich glaube tatsächlich, wir planen ja jetzt eine Reise nach Kirgisien. Ich glaube, da wird alles gut schmecken dann am Ende des Tages, wenn du was hast und bekommen kannst. Und ich denke, da ist man auch einfach froh, wenn man Proteine in sich reinbekommt.
Ja. Gerade so vor so einer Reise, welche Punkte gehst du da so durch? Was muss man erledigen? Hast du da wie so eine Art Checkliste, die du durchgehst? Gerade auch an Ausrüstung oder auch an bestimmten Fähigkeiten, die du noch aneignen musst vor jeder Reise? Oder wie managst du das?
Natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt im April planen wir eine Afrika-Reise. Für die Reise ist natürlich wichtig, die richtigen Klamotten mitzunehmen, richtiges Schuhwerk mitzunehmen. Ganz wichtig dafür auch, die richtigen Impfungen vorher zu haben. Natürlich muss man immer gucken, in welches Gebiet und wo man jagen geht, auch gerade wegen Malaria oder anderen Mitteln. Auch wichtig, dass man die richtigen Impfungen noch vorher hat. Aber ja, ich bin da auch so, ich glaube, ich packe immer viel zu viel und man braucht am Ende des Tages gar nicht so viel, wie man gepackt hat. Aber besser was mehr mitnehmen und dann hinterher glücklich sein. Bei der Usbekistan-Geschichte, das war letztes Jahr der pure Horror, da bin ich ehrlich, da hatten Dustin und ich jeweils 2 große Taschen, die wir mitgenommen haben, 2x25 Kilo plus 2x Handgepäck, wo die ganze Kamera, das ganze Kameragear und Akkus und alles da drin waren. Wir hatten uns dort mit Sitka eingekleidet von Naturworkshop. Die hatten uns da unterstützt mit dem Ganzen und haben das mit denen auch abgesprochen, was man braucht, was man nicht braucht. Schuhwerk total wichtig. Ich glaube, das ist tatsächlich für Asien das Wichtigste überhaupt, da vernünftige Schuhe zu nehmen. Ich habe mit dem Markus Meindl da gestern drüber diskutiert. Besser ein D-Schuh als ein C-Schuh, gerade was auch solche Reisen angeht. Und die richtige Kleidung ist dabei super wichtig. Garmin InReach würde ich immer mitnehmen, wenn tatsächlich ein Notfall ist. Es gibt Global Rescue Versicherungen, die einen rausholen. Wir hatten ja eben gesprochen, dass wir mit Critical Defense vielleicht auch noch einen Podcast machen. Critical Knowledge einen Podcast machen. Wir hatten Erste-Hilfe-Sets dabei, all solche Sachen.
Gerade das Thema Wasser würde mich schon mal interessieren, wenn ihr da in Afrika unterwegs seid. Das ist natürlich abhängig von, ist da Regenzeit, ist da Trockenzeit. wie viel Wasser habt ihr da dabei? Oder kann man sich speziell darauf verlassen, dass man alle x Kilometer eine Wasserquelle findet?
Ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt auf den Farmen unterwegs bist, hast du natürlich, es kommt immer darauf an, ob du läufst oder ob du auch erst mit dem Safari-Auto überhaupt in das Gebiet reinfährst. Wenn du in das Gebiet reinfährst, hast du natürlich auf dem Auto auch noch Getränke drauf. Und wenn du dann pirschen gehst, zum Beispiel mit dem Emil Kirchner, wo wir praktisch den ganzen Tag unterwegs waren und nur gepirscht sind, da hast du dann ja dein Rucksack, und in dem Rucksack sind dann ein paar Wasserflaschen oder so eine Trinkblase drin, und die kannst du natürlich auch auffüllen, wenn du einen Filter hast. Ja, würde ich jetzt auch immer wieder machen. Damals habe ich das eher Trinkflaschen mitgenommen und hast dann so diese PET-Flaschen, aber das würde ich nicht nochmal so machen.
Ja. Wir haben jetzt schon gehört, gerade die Jagd in Afrika, ja, du hast gesagt Bogen. Aber du jagst ja da wahrscheinlich hauptsächlich mit der Büchse. Wie muss ich mir das vorstellen? Jagt man da auf sehr lange Distanzen und braucht wieder ein großes Kaliber wie 300er Winmag oder 7mm PRC? Oder ist das eher so auf mittlere Distanzen? Ist das auf kurze Distanzen? Thema Bogen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, das ist sehr abhängig auch von dem Jäger. Ich bin da, glaube ich, zwei absolute Extreme. Und zwar, ich mache gerne Long Range und ich mache gerne Open Sight, also mit Kimme und Korn. Für mich ist die Jagd auf Big Game, das heißt auf Büffel, Hippo, Elefant, Löwe, ist alles mit Open Sight. Und ich habe am Anfang, den zweiten Büffel habe ich tatsächlich mit einem Zielfernrohr, ist aber, ich glaube, Vierfachvergrößerung, ist jetzt okay, habe ich geschossen. Aber ansonsten würde ich das auch vor dem Respekt vor dem Tier nur noch mit Open Sight machen, solange wie man es von den Augen her natürlich kann. Einfach, weil es die Jagd wesentlich schwieriger macht, das muss ich auch ehrlich sagen. Du hast dabei, dass du näher drankommen musst, du musst ein besserer Jäger sein und auch in der Gruppe besser agieren. Wir haben immer Kameraleute dabei, wir haben Freundinnen und alles ist damit. Und das sind dann immer so Gruppen von 6, 7 Leuten, die dann auch hinter dir herdackeln. Und da musst du schon als Gruppe das vernünftig auch planen, um an so einem Büffel auf 30 Meter dran zu kommen. Das ist nicht einfach.
Ja. Das heißt, dann kommt es wirklich auf die Fähigkeiten drauf an und nicht einfach nur auf, man sieht das Tier und erlegt es, sondern man muss sich auch noch ranpirschen und gibt dem Tier damit auch nochmal eine extra Chance.
Genau, oder? Und du hast natürlich dann, wenn du jetzt ein Zielfernrohr nimmst und du siehst eine Herde Büffel, weiß ich nicht, auf 250 Meter und die bekommen dich überhaupt nicht mit und du legst dich dann da irgendwo hin und von mir aus oder die Leute dann vielleicht noch aufs Auto und machst es dann vorne auf der Motorhaube. Natürlich hast du dann am Ende des Tages einen Büffel geschossen, ja, aber was ist das für eine Geschichte, die du dahinter erzählen willst? Das macht für mich keinen Sinn. Ja.
Inwieweit ist es für dich dann, also das heißt, Kimme Korn ist natürlich so der Goldstandard quasi, wenn man mit der Büchse jagen möchte, weil man relativ nah ran muss und das Tier auch richtig ansprechen und sich anpirschen muss. Aber Bogen ist ja dann nochmal eine Hausnummer schwieriger.
Ja, Bogen ist viel schwieriger. Also Bogen, mit Bogenjagen ist, wie auch mal ehrlich sagen, die absolute Königsdisziplin. Also wenn jemand das hinbekommt, mit einem Bogen vernünftig zu jagen und dort auch wirklich Big Game bejagt, jetzt vielleicht auch in Simbabwe oder in Südafrika, da kannst du schon echt Respekt vorhaben. Also da bin ich auch, wenn ich das sehe und das auch jemand mir dann erzählt, und auch es gibt auch Menschen, die in Asien mit einem Bogen jagen, auf Steinböcke, frag mich nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie man auch Marco Polo oder einen Marquard, da bin ich sowas von raus, wie das funktionieren soll. Aber du hast ja beim Bogen hast du ein riesiges Problem. Der Bogen ist ja nicht per Knopfdruck abschussbereit. Das heißt, du musst die Distanz messen, du musst dich dann hinstellen, du musst den Bogen spannen, du musst beim Bogen spannen gucken, dass du die richtige Ankerposition hast und natürlich dann auch alles richtig machen. Und ganz ehrlich, Martin, ich habe am Anfang so oft vorbeigeschossen mit dem Bogen, da brauche ich mich auch, glaube ich, nicht für schämen. Es ist einfach so, weil wenn du dann auf 25 Meter an einem Wild dran stehst, ne, machst du einfach alles falsch und du vergisst alles, wie du das Ding hältst. Es geht gar nichts mehr von der Kopfsache her und das macht es auch einfach viel, viel geiler.
Du, das Schöne an den Compound-Bögen ist ja, dass du trotzdem eine gute Zielvorrichtung dran hast. Das heißt, das hilft ja unwahrscheinlich stark, quasi nochmal einen besseren, weitgerichteten Schuss anzubringen. Und durch den Let-Off, den du am Ende nochmal hast beim Auszug, kannst du es ja auch noch eine gewisse Zeit halten. Aber natürlich, man merkt dann irgendwann, die linke Schulter wird schwer, der rechte Arm wird steif. Und gerade, gut, das ist in Afrika nicht der Fall, aber ich hatte es zum Beispiel auch in Kanada, wenn du dann das Zittern anfängst, wenn dir kalt wird, habe ich dann immer gesagt, okay, ich lasse es jetzt, Ich entspanne wieder den Bogen, weil ich setze nur einen Schuss an, wenn er 100% weitgerecht ist. Und ich glaube, so läuft das ja auch in Afrika dann wahrscheinlich.
Tausendprozentig. Jetzt ist bei mir aber nochmal eine Besonderheit. Und zwar schieße ich nicht mit einem Indexfinger-Release, sondern ich schieße mit einem Backtension-Release. Und das funktioniert nur, indem man den Schuss tausendprozentig perfekt auslöst. Und das kannst du nicht faken, sondern du musst deine Schulter praktisch durch den Druck nach hinten ziehen. Und das macht es auch nochmal interessanter, ne? Weil der Schuss kommt dann immer unerwartet, so wie man auch den Büchsenschuss haben möchte. Man schießt sich da, wenn man hundertprozentig sicher ist. Und das ist aber tatsächlich auch eine Erfahrung, ein Erfahrungswert, den man braucht, um mit dem Bogen vernünftig jagen zu gehen. Also wenn du dann aber auch richtig triffst, das muss ich auch ehrlich sagen, wenn du da einen Blattschuss praktisch mit dem Ganzen ansetzt, da gibt es auch die Todesfluchten sind davon genauso lang oder kürzer als mit der Waffe.
Vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt Backtension Release und die Fachbegriffe nicht kennen, du gehst quasi in deinen Ankerpunkt, du schaust natürlich durch das Piep und visierst quasi das Stück an und dann nicht quasi, also du hast ja quasi ein Release, nicht, dass du quasi mit dem Finger auslöst, wie es bei der Büchse ist, sondern du hältst es so und dann durch eine Rückenspannung löst du im Endeffekt den Schuss aus und damit, also ich habe es auch so gelernt und ich mache es tatsächlich auch so, man hat da mehr Möglichkeiten, glaube ich, was falsch zu machen, aber wenn man es beherrscht, ist es halt einfach so, ultimativ präzise, würde ich sagen. Genau.
Also du kannst meiner Meinung nach, klar, man kann auch mit einem Indexfinger-Release oder du kannst auch mit einem Thumb-Release, das ist wahrscheinlich für die meisten Leute eine bessere Variante, Thumb-Release. Index bin ich, da sage ich, das hat, also ich finde es nicht gut, aber das kann jeder für sich selber machen. Du hast bei dem Schuss, wenn du dir das anguckst, wenn die Meisterschaften schießen, auch mit dem in den USA, da schießen von 100 Leuten schießen 99 ein Backtension oder und der eine schießt dann einen Thumb Release. Die Sache ist, du kannst halt einfach nicht falsch den Pfeil auslösen. Und das Interessante ist, wenn du von dem Bogenjagen ja gehst, du tanzt ja die ganze Zeit im Ziel. Das ist ja nicht wie die Büchse. Und wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, der Pfeil geht jetzt oder dein Visier geht jetzt gerade, du gehst in die Mitte rein und du dann auslöst, mit der Absicht, dass du auslöst, bist du gar nicht mehr im Ziel drin. Das heißt, es geht gar nicht so präzise. Und dein Gehirn macht einfach eine komplett andere Geschichte bei dem Ganzen raus, wenn du das nicht auslösen kannst, sondern dass der Schuss einfach nur durch deine Rückenmuskulatur irgendwann kommt. Du kannst das nicht fühlen, dass der Schuss kommt. Und insofern ist der Schuss immer genau hundertprozentig in der Mitte.
Ich glaube, was viele falsch machen bei der Bogenjagd, ist tatsächlich auch das Verspannen. Also ganz wichtig ist ja auch quasi deine Hand, wo du deinen Bogen hältst, relativ offen zu halten, nicht zu greifen. Also was ich damit nur sagen möchte ist, Bogenjagd ist hochkomplex. Wenn man es kann, ist es sehr, sehr genial. Wenn man es nicht kann, sollte man die Finger davon lassen, ganz klar. Ja.
Ich finde aber auch, das muss ich auch ehrlich sagen, dass die, vielleicht rede ich da jetzt offene Türen mit dem Ganzen ein oder manche werden es auch hassen. Ich finde aber, dass die Bogenjäger, die wirklich richtig gut jagen können, auch bessere Jäger sind.
Du, das ist ja nicht nur das Bogenjagen selber, sondern das ist der ganze Prozess. Jagd ist ja nicht nur quasi den Finger krumm machen. Jagd ist ja so viel mehr vom Anpirschen, das Wild erstmal lesen, das Verstehen, zu schauen, wo wechselt es, ja, die Windrichtung zu sehen, die Thermik verstehen, weil die trägt natürlich deine Gerüche weiter, bis hin im Endeffekt zum Schuss. Der Schuss ist aber das Letzte, was in dieser ganzen Kette passiert. Und das davor ist natürlich in der Bogenjagd viel intensiver, als wenn du dich auf 60 oder 100 Meter an ein Stück ranpirschst und den Finger krumm machst.
Aber das Geile ist auch, wenn du die Leute siehst, wenn die Bogenjagd, wenn du jemanden da hast, der Bogenjagd lebt, okay? Wenn du den hast, dann jetzt auf der afrikanischen Farm. Was macht er in seiner Freizeit die ganze Zeit dort? Bogenschießen. Und du hast dann jemanden dann da, der dann wirklich von morgens vorm Frühstück, hat er dann schon 30 Pfeile geschossen, dann nach der Jagd schießt er die nächsten 30 und abends und er macht nichts anderes als Pfeile schießen die ganze Zeit. Und ich denke auch, wenn du das richtig betreiben möchtest und du wirklich auch mit dem Bogen Beute machen möchtest, dann musst du damit wirklich viele Pfeile schießen und auch meiner Meinung nach, wir schießen dann auch 50, 60, 70 Meter auf ein Target dann drauf und die Gruppen sind immer noch gut, ja. Und ich finde auch, je weiter weg du trainierst, desto besser wirst du auch einfach beim Bogen schießen.
Ich meine, das sind jetzt keine jagdlichen Distanzen mehr, dass man mit dem Bogen auf 70 Meter schießt oder so, aber es geht darum, viel mehr die ganze Ballistik zu verstehen. Wie verhält sich der Pfeil, die Wirkung auch zu verstehen und dann geht man eben runter bis auf 20, 25 Meter, je nach Bogen, je nach auch nach Kreatur. was die jagdlichen Distanzen sind. Aber wichtig ist immer, schau, ich bin ja zum Beispiel auch Wiederlader. Ja, warum mache ich das? Weil ich es verstehen möchte. Ich möchte das Maximale rausholen aus dem, was geht. Und das ist mit dem Bogenjagen quasi genau das Gleiche. Das Anpushen, das Verstehen, das Sitzen, das Leise sein, ja, jeden Sinn zu nutzen für die Jagd, das ist ja im Endeffekt das, was es auch ausmacht.
Finde ich auch. Und mir macht es auch einfach Spaß. Ich habe jetzt im Moment tatsächlich, deswegen gehe ich damit auch nicht zur Jagd. Ich habe im Moment nicht so viel Freizeit, dass ich es in meiner Freizeit die ganze Zeit üben kann. Und deswegen fällt es für mich gerade weg, das jagdlich zu machen. Wenn es mal irgendwann wieder mehr Luft ist, dann werde ich da auch wieder drauf zurück.
Du sagst, du hast gerade sehr viel zu tun. Was steht denn so an?
Wir haben sehr, sehr viele Projekte noch dieses Jahr, die wir machen. Ein großes Projekt, wo du ja auch ein bisschen mit dran beteiligt bist, weiß man noch nicht so hundertprozentig, wird jetzt auch bald kommen. Näheres dazu mehr nach der Messe. Wir sind im, also wir haben tatsächlich einen vollen Kalender dieses Jahr. Also sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Wir sind im März, sind wir in Spanien, im April und dann im Anfang April in Rumänien, Mitte April in Afrika, dann im Mai in Österreich. Ich glaube, Juni, Juli haben wir noch nichts. August haben wir jetzt Kirgisien gebucht, September Hirsche. Also es geht das ganze Jahr über.
Du, eine private Frage von Mann zu Mann. Wie kriegst du das mit deiner Familie auch alles unterm Hut?
Ist nicht ganz so einfach, bin ich auch ehrlich, weil man auch nicht viel Zeit hat und wenn man natürlich dann auch in einer Partnerschaft ist, ist es auch gut, wenn die Partnerin dann da auch mitkommt und dann auch den ganzen Spaß hat und sich dann da anschließt. Was mir tatsächlich immer wehtut, ist von der Familie wegzufahren und auch gerade insbesondere, da sage ich dir auch ganz ehrlich, von meinen Hunden wegzufahren. Das ist jedes Mal, ist das für mich so, weißt du musst die da lassen und eigentlich waren sie jahrelang deine treuen Jagdbegleiter und du weißt, dass du jetzt ein cooles Jagderlebnis hast und sie halt leider nicht mitnehmen kannst. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde die, egal wo ich auf der Welt bin, am liebsten mitgeben, aber du weißt auch, dass es einfach manchmal technisch nicht möglich ist.
Ja, ich würde sagen, da erstmal auf jeden Fall vielen Dank an unsere Frauchen, die das auch mitmachen, die lieben Damen, für, weil sonst wäre das natürlich gar nicht so auch möglich. Und ja, erklär uns das nochmal kurz mit deinen Hunden. Welche Beziehung hast du mit den Hunden? Gehen die auch mit auf die Jagd? Wie machst du das?
Ich habe tatsächlich damals nach meinem Jagdschein, also ich hatte vorher schon Australian Shepherd, den Willi, der danach auch überall ja immer mitgekommen ist zu den Jagden. Der wurde natürlich nicht bei der Jagd geführt, sondern er ist nur mitgekommen. Ich habe dann eine Weimaraner Hündin, die Enya, die habe ich 2015 mir gekauft und habe die auch komplett ausgebildet, VJP, HZP, VGP, alle Schweißprüfungen mit der gemacht, Verbandsschweißprüfung, bin ein eingetragener Schweißhundeführer, habe da auch sehr, sehr viele Nachsuchen mit ihr gemacht. Und dann hatte ich ein Jahr später, weil wir viel jagdlich gemacht haben, habe ich mir gedacht, okay, die Enya, die braucht eine beste Freundin, weil der Willi halt jagdlich, kannst du nicht immer bei allen Sachen mitnehmen und der ist dann bei meiner Mama oft gewesen, habe ich mir die Britta noch dazu geholt. Britta ist eine Deutsch-Kurzhaarhündin und die ist für mich auch so die Loshündin gewesen, wenn eine Nachsuche gewesen ist, dass man die dann schnallen konnte. Und ja, so haben wir ganz viele Sachen erlebt. Wir haben gestern habe ich mit dem Max Meyer-Mellnoff auch darüber gesprochen, wie man zu Jagdkontakten kommt. Das fragen mich auch immer relativ viele Leute bei Instagram, wie man sich da was aufbaut. Wenn man das hat oder die Zeit hat, das Geld hat, ein Hund kostet sehr viel Geld, das muss man auch ehrlich sagen, die Ausbildung kostet sehr, sehr viel Geld und für die nächsten 10 Jahre planen kann, dass man diesem Hund ein vernünftiges Zuhause gibt und einen vernünftigen Arbeitsplatz gibt und sich um die Ausbildung kümmert, dann hat man den treuesten Jagdbegleiter an der Seite, den man haben kann. Und dieser Jagdbegleiter bringt dir alle möglichen Kontakte in der Jagdwelt, alle möglichen Einladungen und besser geht's nicht.
Das hört sich fantastisch an. Verrat mir nochmal, was ist das Ziel für dieses Jahr bis Ende des Jahres? Hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt?
Jo, tatsächlich ist diese Asien-Geschichte, die wir dieses Jahr machen wollen. Ich hatte mit Dustin darüber gesprochen, dass wir Kirgisien machen auf den Mid-Asian Ibex nochmal. Und dann hatten wir überlegt, ob wir nochmal noch eine andere Asien-Geschichte machen. Da kann ich aber noch nicht so viel drüber erzählen. Das muss sich erst ergeben. Ja, und dann natürlich das auch als Ansporn zu nehmen, um dort körperlich auch einfach was fitter zu werden. Ich habe mir das schon ein paar Mal gesetzt, aber bei mir ist es auch einfach so. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht und habe dann da, glaube ich, den Spaß dran verloren, wenn man das zum Beruf machen musste, gerade auch mit der Autorennfahrkarriere. Und ja, deswegen denke ich, dass das ein sehr, sehr guter Ansporn ist. Jetzt habe ich was gesagt, wo man mich dann darauf festnageln muss, dass ich es auch mache. Insofern ist es auch perfekt. Habe ich das auch einfach als Ansporn, da körperlich fit zu werden und auch einfach dadurch mental stärker zu werden.
ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen trainieren und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin.
Martin, die Sache ist aber auch, ich glaube, wir müssen dieses Jahr, ich habe mir diese Sache ja von Alone, wir haben letztes Mal schon diskutiert, wir haben letztes Mal so viel Zeit bei uns auf dem Stand verbracht. Ich glaube, dass wir tatsächlich dieses Jahr noch ein paar Sachen zusammen machen müssen und ich würde das sehr, sehr gerne mir wünschen, dass du uns mal ein Wochenende zeigst, wie man da so überlebt im deutschen Revier und dann vielleicht auch nochmal in Afrika.
Du, das können wir sehr, sehr gerne machen. Hört sich für mich super, super spannend an und freut mich natürlich, wenn wir das zusammen auch hinkriegen. Also von mir aus sehr, sehr gern. Lass das auf jeden Fall mit auf diese To-Do-Liste schreiben bis Ende des Jahres. Und ja, damit würde ich sagen, herzlichen Dank, dass wir mal die Rollen tauschen konnten. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen?
Nein, ja doch. Mich freut es tatsächlich. Es sind so viele Menschen, die hier auf der Messe und auch auf der Messe hat man so den meisten Kontakt damit, tatsächlich immer zu einem kommen und man läuft hier rum, man geht zu Ständen und es ist immer wieder so, dass dann gesagt wird, hey Max, du bist doch der vom FSW Podcast. Das macht mir richtig Freude, bin ich auch ganz ehrlich. Ich finde das klasse, dass die Leute sich das anhören und dass sie natürlich auch auf einen zukommen und sagen, hey, finde ich gut, mach das weiter so. Und das spornt mich und auch natürlich das Team. Vielen, vielen Dank natürlich immer an alle Leute, die dahinter stecken, sonst könnten wir das auch gar nicht hier machen. Das spornt uns mega an, das auch weiterzumachen. Und ich denke, ihr werdet in der Zukunft noch viel von uns hören.
Hervorragend. Ich glaube, wir freuen uns, also ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, abonnieren, hypen, egal auf welcher Plattform, jeder Support hilft. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird dieses Jahr ein sehr, sehr spannendes Jahr, auf das wir uns alle freuen können. Und damit möchte ich sagen, Max, vielen lieben Dank für den tollen Podcast.
Ich habe zu danken, du hast das richtig krass gemacht. Ich glaube, wir brauchen dich noch als Moderator dazu.
Ich danke dir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Podcast FSW Media.